Einen wunderschönen, guten, stürmischen Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 18. Februar 2022 und Andreas hat es bis jetzt nicht geschafft, den Sturm, der hier ums Haus pfeift, als ob alle Wesenhaften verrückt geworden sind, zu bändigen. Guten Morgen, mein lieber Andreas.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, wir haben heute wirklich ein stürmisches Wetter. Das könnte fast November sein. Wir haben plus fast 10 Grad, interessanterweise, wobei wir in den nächsten Tagen wieder auf minus 6 bis 8 Grad runtergehen. Das sind hier die Schwankungen, wie wir sie sonst nur an der Börse kennen aktuell. Aber das sind wir hier ja nun nicht. Es ist stürmisch, es wird regnerisch sein und nicht so besonders schön. Wir sehen aber den See tatsächlich trotz alledem, weil es nur ein ganz leichter Nebel ist, der dazwischen ist, in diesem Regen verbunden. Und der changiert irgendwie gar nicht. Irgendwie ist das alles sehr grau.
Eine hellgraue, unbewegliche Fläche. Er ist bestimmt bewegt bei dem Sturm, aber wir sehen es hier nicht.
Ja, der Wind kommt von der anderen Seite, da können sich keine Wellen aufbauen vom Land her, aber es ist auf jeden Fall ein bewegtes Wasser.
Ja, und bewegte Zeiten sind es eh, in denen wir stecken, Andreas. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Dem geht es wahrscheinlich gar nicht so gut. Ich meine, der ist ja unterwegs auf internationalem Parkett. Er ist in Russland, er ist in Kiew, er ist mit Joe Biden in engem Konversation. Er möchte gerne ja den Dritten Weltkrieg abwenden und hat sich dafür auch schon feiern lassen. Vielleicht zu früh, wie wir nachher noch sehen werden. Aber jetzt hat er ein neues Problem. Also ich meine, er hat schon lange ein Problem, was nämlich seine Machenschaften als Hamburger erster Bürgermeister angeht, wo ja einiges irgendwie unter den Teppich gekehrt wurde. Dazu kannst du gleich mehr sagen. Da geht es ja dann die Cum-Ex-Affäre unter anderem. Ja, und der Olaf Scholz, der ist jetzt unter Druck, denn der berühmteste und erfolgreichste Anwalt bzw. Strafverteidiger Deutschlands, Gerhard Strate, der hat Strafanzeige gegen Olaf Scholz erhoben und auch gegen den jetzigen ersten Hamburger Bürgermeister, Herrn Tschentscher. Und die Meldung, die dazu auf Achse des Guten veröffentlicht wurde, heißt so, die beginnt mit dem wörtlichen Text dieser Strafanzeige. Strafanzeige gegen Herrn Olaf Scholz, geboren am 14.06.1958 in Osnabrück, zurzeit Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und so weiter, und gegen Herrn Dr. Peter Tschentscher, zurzeit erster Bürgermeister, Präsident des Senats und so weiter, wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung sowie im Falle des Herrn Scholz wegen falscher, uneidlicher Aussage strafbar gemäß Paragraph 370 Absatz 1 und so weiter. Das ist schon ein ziemlicher Vorgang.
Das ist mit Sicherheit ein Vorgang, denn es handelt sich wirklich um einen schweren Straftatbestand. In dieser Cum-Ex-Affäre geht es darum, dass Banker durch ganz bestimmte Verschiebungen von Aktienpaketen von einem Eigentümer auf einen anderen Steuern haben zurückgefordert vom Finanzamt, die niemals bezahlt wurden. Also ein ganz klassischer, krimineller, schwerer Akt. Und Olaf Scholz, diese Zusammenhänge offenbar kannte, er auch sehr involviert ist mit diesem persönlichen Management der Warburg Bank, spielt ja auch eine große Rolle dort in Hamburg. Und er ja auch diesbezüglich dann mit den Chefs der Warburg Bank gesprochen hatte, in einer Konferenz bezüglich dieser Probleme auch, und sich allerdings an das Gespräch nicht mehr erinnern kann und auch keine Protokolle geführt hatte darüber, was natürlich auch einen gewissen Rückschluss auf die Professionalität eines heutigen Bundeskanzlers tatsächlich bringen kann, wenn man sieht, dass keine Protokolle geführt werden über wesentliche Gespräche. Und irgendwie ist durch eine bestimmte Verzögerungstaktik, und das ist der Vorwurf gegen Olaf Scholz, eine Verjährung eingetreten. Und das hat mal eben den Bundesbürger alleine 47 Millionen gekostet aus der Warburg Bank. Es geht natürlich um Hunderte von Millionen von Steuerbetrügereien. Und wenn da unser Bundeskanzler natürlich damit involviert ist und auch noch ein Straftatbestand im Raum steht, ist das heftig. Man muss allerdings dazu wissen, man braucht bestimmte charakterliche Eigenschaften, um eine solche Position als Bundeskanzler auch durchzustehen oder reinzukommen. Und die kennen wir ja alle, die Eigenschaften. Und ich glaube, da entsteht auch eine gewisse, ich nenne es mal ganz ein bisschen salopp, Dickfälligkeit. Man sitzt die Dinge aus. Das hat Helmut Kohl schon gemacht. Das hat ganz besonders Frau Merkel gemacht, als sie zum Beispiel die Grenzen aufmachte und sagte, die können wir ja nicht sichern. Und damit war für sie die Sache erledigt. Und sie ging nicht davon aus, dass jetzt irgendein Staatsanwalt einen Befehl ausstellt, dass man sie in Handschellen nimmt und jetzt abführt, weil sie damit ja einen Offenbarungseid für die Bundesrepublik gegeben hat. Sie sagte ja damals, man könne den Staat nicht sichern. Das sind ja alles diese Faktoren, die, wenn man an der richtigen Stelle sitzt und genau das macht, was die tatsächliche Regierung hinter den Kanzlern sagt, dann kann einem relativ wenig passieren.
Uiuiui, da geht's schon wieder in die verschwörerische Richtung. Ich möchte euch noch etwas über Gerhard Strate sagen. Wer ist das? Wer ihn noch nicht kennt, also er ist schon oft öffentlich aufgetreten, hat sein Gesicht gezeigt, hat sein Können eingesetzt, seine Expertise und hat auch einiges erreicht. Und viele fürchten ihn wie der Teufel das Weihwasser. Er versteht sich als Verteidiger eines liberalen Rechtsstaats. Seine bekanntesten Mandanten sind unter anderem VW-Boss Ferdinand Piëch gewesen. Damals im Dieselabgasskandal, wo ja VW Betrügereien vorgeworfen wurden. Dann der Unternehmer Alexander Falk, Carsten Maschmeyer. Dann hat er einen ganz prominenten Fall auch aufgezogen, nämlich hat eine Anklage gestellt gegen die HSH Nordbank, Andreas, da kannst du dich auch noch dran erinnern, Dirk Nonnenmacher und so weiter. Das ging ja jahrelang durch die Presse.
Ja, ich habe da ja relativ viel mit zu tun gehabt damals, auch in meinem Unternehmen, weil ich wusste, dass diese HSH Nordbank in Finanzierungsmodellen reingestrickt war, wo also mehr oder weniger pinselsanierte Immobilien verkauft wurden. Also da gab es Großinvestoren, die haben irgendwelche großen, Wohnburgen gekauft, die eigentlich keiner haben wollte. Und da kam dann so eine Wohnung, was weiß ich, auf 8.000 Euro Einkaufspreis und dann wurde die Pinsel saniert, dann hatte die ungefähr einen Wert von 12.000, nachdem die einmal durchgestrichen wurde und dann wurden die als Anlegerobjekte verkauft für 100.000 mit irgendwelchen steuerlichen Vorteilen und dazu braucht man natürlich auch finanzierende Banken. All diese Modelle waren eben halt in einem großen Stil und da war unter anderem auch diese Herr Nonnenmacher und die HSH Nordbank mit beteiligt in diesen Modellen. Also das ist schon ganz interessant. Also beteiligt heißt, sie finanzieren diese Dinge und eine Bank muss ja eine Kreditprüfung machen. Ich glaube, jeder, der schon mal einen Kredit aufgenommen hatte und wenn er sich nur ein Auto kaufen wollte, da wird eine sehr genaue Bonitätsprüfung gemacht. Was hat der für Einkommen? Wie sind seine Finanzen? Welche Sicherheiten? All diese Dinge. Sonst bekommt er nicht mal einen Keks und einen Kaffee. Aber hier bei diesen großen Dingen da beispielsweise, da hat man es dann mal nicht so genau genommen. Also das ist ja auch ein Klassiker bei den Banken.
Also Gerhard Strate hatte damals Anzeige erstattet und Strafanzeige wurde in dem Rahmen der HSH Nordbank gegen 80 Personen gestellt. Dann hat er Gustl Mollert aus dem Gefängnis befreit. Wir erinnern uns an diesen Fall. Gustl Mollert von der bayerischen Justiz eingekastelt. Ihm wurde vorgeworfen. Was wurde ihm denn überhaupt vorgeworfen? Ich weiß es gar nicht mehr. Er hatte, glaube ich, eine Ehefrau gehabt, die auch in irgendwelche Bankgeschäfte verwickelt war.
Ja, es ging um kriminelle Zusammenhänge einer Bank. Ich glaube, das war die Bayerische Hypothekenbank oder Hypo- und Vereinsbank. Ich glaube, irgend so eine war das. Und da hat er internas ausgeplaudert über kriminelle Machenschaften.
Der Mollert.
Der Herr Mollert, weil seine Frau dort beschäftigt war bei dieser Bank in einer führenden Position. Und daraufhin wurde dann wurde dann für verrückt erklärt und wurde dann in eine Zwangshaft genommen im Prinzip. Und er hat aber immer gekämpft für sich und irgendwann ist er dann rausgekommen. Er hat auch viele Menschen draußen gehabt, die sich um ihn kümmerten und für ihn gekämpft hatten. Und als er rauskam, flog die Sache auf und da war auch die bayerische Justizministerin, glaube ich, mit verwickelt. Also es war schon ein sehr haariges Ding.
Ja, und das hat Strate eben auch durchgezogen. Er hat, wie gesagt, das Mandat für Mollert übernommen, nachdem er die bayerische Justiz mit schweren Vorwürfen konfrontiert hatte und hatte dafür gesorgt, dass das Oberlandesgericht Nürnberg damals aufgrund eines parallel gestellten Antrags der Staatsanwaltschaft Regensburg die Wiederaufnahme angenommen hatte. Und eben auch dieses Wiederaufnahmeverfahren hatte Strate gewonnen und er war freigekommen, der Gustl Mollat. Gerhard Strate war auch derjenige, der 2017 den Rahmenbefehl zum Polizeieinsatz während des G20-Gipfels in Hamburg, 2017 war das, als verfassungswidrig eingestuft hatte. Wir erinnern uns, was da an Gewalt und Willkür passiert ist. Da träumen manche heute noch Alp davon in Hamburg. Und also meinst du, dass Strate Erfolgsaussichten in diesem Fall hat?
Naja, das liegt ja nicht nur an Strate. Es gibt da natürlich auch noch Beweislasten und die müssen natürlich sauber zusammengearbeitet werden. Auf jeden Fall ist es so, dass man hier erkennen kann, dass Herr Scholz mit Herrn Strate einen ernstzunehmenden Gegner hat. Aber das Problem, was Strate wiederum hat, ist, dass er mit einer Justiz natürlich zusammenarbeiten muss, die natürlich wieder zum System gehört und letztendlich auch aus den Steuergeldern finanziert wird, die wiederum von der Regierung mehr oder weniger angeordnet werden, wie die Flüsse stattfinden und diese Regierung wieder eingebunden ist in diesen noch größeren Strukturen, was du als Verschwörungstheorie bezeichnest.
Ja, und vielleicht noch hier zu diesem Artikel von der Achse des Guten. Da heißt es, am 30. April letzten Jahres sagte Olaf Scholz vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Cum-Ex-Steuergeldaffäre der hamburgischen Bürgerschaft, er habe keine Erinnerung an die Gespräche. Er führe viele Gespräche mit Vertretern der Hamburger Stadtgesellschaft und könne sich an einzelne nicht erinnern. Und dazu schreibt Strate: Er hält dies für eine evidente Falschaussage. In seiner Anzeige stellt er wörtlich dazu fest. Trotz des sowohl von Dr. Tschentscher als auch Olaf Scholz betonten konsequenten Kampfes der Hamburger Steuerverwalter gegen Cum-Ex-Geschäfte hielten sie über die Warburg Bank ihre schützende Hand. Warum wurden die Beschuldigten eines Ermittlungsverfahrens, bei dem es um Steuerhinterziehung im Rahmen von Cum-Ex-Gestaltungen in vielfacher Millionenhöhe geht, dreimal bis Ende 2017 vom Bürgermeister im Bürgermeisterzimmer empfangen und die Finanzbehörde mit Unterstützung des Finanzsenators zur Remonstration gegen die Weisung aus Berlin ermutigt? Und die Gespräche des Bürgermeisters mit den von der Kölner Staatsanwaltschaft Beschuldigten bleiben auch vor diesem speziellen Hintergrund bei ihm völlig erinnerungslos. Das ist nicht ansatzweise glaubhaft. Und weiter schreibt Strate, eine völlige Erinnerungslosigkeit, wie sie Olaf Scholz für sich in Anspruch nimmt, ist eine Erscheinung, die in der Aussage- und Gedächtnispsychologie nur im Rahmen einer sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung gelegentlich diagnostiziert wird. Dafür gibt es hier keine Anhaltspunkte.
Ja, das ist schon eine sehr spannende Situation, die hier als Sachverhalt geschildert wird. Zu der Zeit war ja Olaf Scholz noch Hamburger Oberbürgermeister und noch nicht Bundesfinanzminister. Und wenn das Bundesfinanzministerium im Rahmen dieser Ermittlungen über ihre entsprechenden Juristen einen Befehl gegeben haben an die Hamburger Kollegen untergeordnet, nämlich konkret Einfluss jetzt auf die Warburg Bank zu nehmen im Rahmen der Ermittlungen und dann eine Remonstration, das heißt also quasi eine Befehlsverweigerung mit gewissermaßen hier einer unterstellten Genehmigung des Oberbürgermeisters und dieser Finanzbehörden, also quasi hier eine gemeinsame Sache, das klingt ja fast wie eine mafiöse Vereinigung, die sich da im Oberbürgermeisteramt gefunden haben und gesagt haben, wir unternehmen jetzt nichts. Also wenn ich mir vorstelle, dass hier eine Remonstration unter einem führenden Politiker wie damals Olaf Scholz mehr oder weniger gedeckt wurde. Und wenn man heute beispielsweise diesen Begriff Remonstration in den Mund nimmt in Verbindung auf Corona-Maßnahmen, dass beispielsweise jetzt ein Polizist sagt, ich verweigere bestimmte Akte gegen zum Beispiel Spaziergänger, dann wird das schon gleich als Terror gewissermaßen, also zumindest als Verschwörungstheorie oder als Aluhut-Tendenz dann eingeordnet. Und das ist schon wirklich eine sehr bezeichnende Aussage. Und wenn dann Olaf Scholz genau bei einer solchen dramatischen Sache wie einer Befehlsverweigerung sagt, er kann sich nicht erinnern. Das war mir übrigens nicht klar in dieser Tragweite, wie das hier von dem Herrn Strate beschrieben wurde. Dann ist das schon ein ernster Vorwurf.
Ja, wir bleiben dran an diesem Thema. Immerhin geht es ja um eine der höchsten Persönlichkeiten der Bundesrepublik Deutschland. Und da müssen wir ja dranbleiben. Andreas, der Peter Böhringer, der ja auch Mitglied des Bundestages ist, der hat heute eine Eilmeldung bei sich auf der Seite veröffentlicht. Abstimmung der Impfzwangsgesetze nun am 18. März im Deutschen Bundestag. Und er sagt zur Vorabinfo direkt aus dem Bundestag an alle Leser und Impfzwanggegner, nach meinem aktuellen Infostand wollen eine Bundestagsmehrheit der Ampelparteien bzw. Fraktionen bzw. die sogenannten Gruppen der Impfzwangsbefürworter ihre Gesetzentwürfe zur allgemeinen Impfpflicht ab 18 bzw. ab 50 Jahre nun am 16. und 18. März durch den Bundestag bringen. Gegen jede Evidenz, gegen unsere Grundrechte und noch dazu im Schweinsgalopp in 3 Tagen von 1.16.3. bis 3. Lesung, 18.3. und dann Rechtskraft, falls sich eine einfache Mehrheit der Abgeordneten dazu finden lässt. Und er schreibt weiter, der Kampf dagegen muss nun bis Mitte März mit höchster Intensität geführt werden. Es darf auch keinesfalls sein, dass ein solches Gesetz auf Vorrat, wie sich das die CDU-CSU vorstellt, eine Mehrheit bekommt. Dann hätten wir zwar gegebenenfalls nicht sofort einen aktivierten Impfzwang, aber ein jederzeit bei der kleinsten Grippe ab Herbst aktivierbares Unrechtsgesetz zusammen mit einem total überwachenden Datenschutz-Albtraum namens digitales Impfregister.
Ja, also bewundernswert. Und hier an dieser Stelle erkennt man, dass Peter Böhringer wirklich ein rückgratserprobter Mensch ist, der also einen Aufstand der Anständigen immer wieder versucht zu proklamieren. Ich bin ja immer sehr schnell dabei und mit einem Pauschalurteil, und das tut mir leid, wenn ich so etwas höre, dass ich so alle Abgeordneten über einen Kamm schere, das meine ich natürlich nicht. Das ist ein typischer Beweis dafür, dass ein Mann hier mit Rückgrat erprobt nicht aufgibt. Und man kann ihm wirklich nur wünschen, dass er gehört wird. Denn diese Kraft, die man jetzt braucht, gegen diesen Mainstream, gegen diese eindeutige Mitläuferschaft hier anzugehen, die einfach nur den Arm heben, weil sie Angst haben, offenbar unter Druck, ihren Job als Abgeordnete zu verlieren. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja auch groß. Was sie dabei allerdings auf anderer Seite verlieren, nämlich mit welchem Karma sie sich da belasten, das ist eine ganz andere Frage, aber da kann man auch nicht viel erwarten. Also man kann hier nur wünschen, dass genau diese Information von Herrn Peter Böhringer, den ich sehr schätze, nach außen geht und dass möglichst viele sich damit beschäftigen und dass jetzt natürlich auch eines, dass der innere Widerstand oder auch der äußere auf gar keinen Fall abbricht. Das Thema des Hammer and Dance ist hier in einer klarsten Form zu analysieren und wir sehen, dass man hier mit den vermeintlichen Erleichterungen wirklich schlicht und ergreifend einfach nur einen Coup landet. Das ist ein Betrugsverfahren, das ist eine arglistige Täuschung. Man stellt sich hin und sagt, alles wird wieder ganz normal und in Wirklichkeit werden hintenrum die Ketten gerade geschmiedet, mit denen die Menschen dann an die Kugel gehängt werden. Das ist das Problem.
Ja, Andreas, es ist ja so, also Peter Böhringer von der AfD, er sagt, ich und meine Partei werden auf der Seite der freien Menschen und der freien Wahl und gegen jeden Zwang stehen. Das verspricht er hier in dieser Meldung. Und die AfD ist in der Tat neben der Basis die einzige Partei, die eben sich gegen die Impfpflicht aussprechen. Inzwischen wird schon gemeldet bei Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass mehr als 200 Abgeordnete bereits eine Impfpflicht ab 18 Jahren unterstützen. Und ein Entwurf, der diskutiert wird, beinhaltet laut Redaktionsnetzwerk eine Impfpflicht ab 18 Jahren. Laut der Rheinischen Post haben sich, wie gesagt, jetzt mehr als 200 Bundestagsabgeordnete gemeldet, den Antrag unterschrieben. Und bis heute sind sogar 218 Abgeordnete, sagte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dagmar Schmidt. Und damit habe der Antrag eine breite Rückendeckung und bilde die Grundlage für die im März geplante erste Lesung. Dem Zeitungsbericht zufolge handelt es sich bei den Unterzeichnern um 153 Sozialdemokraten, also die zu Olaf Scholz gehören, 60 Grüne, 3 FDP-Politiker und 2 Linke. Der Bundestag hat insgesamt 736 Abgeordnete. Die Zahl der Unterzeichner ist noch deutlich von einer Mehrheit entfernt, also die ist noch lange nicht erreicht. Die Unionsfraktion, um das, was Böhringer vorher gesagt hatte, also CDU, CSU, die haben einen eigenen Antrag vorgelegt, der zunächst nur ein Impfregister vorsieht und dann einen Stufenplan mit einer möglichen Impfpflicht für bestimmte Gruppen je nach Pandemielage.
Ja, das sind schon so ein bisschen, man sagen, wenn das aus der alternativen, aus der freien Medienlandschaft kommt, würde man das als Geschwurbel bezeichnen. Hier wird mehr oder weniger ein Satz gewuselt, aufgebaut und das natürlich von den abhängigen Medien, denn es sind ja staatsabhängige Medien und dazu gehören auch solche großen Unternehmen wie Redaktionsnetzwerk Deutschland und so weiter, wo immer hintenrum irgendwelche Gelder fließen, ob das über Anzeigenkampagnen oder sonstige Dinge laufen. Das heißt, von einer Unabhängigkeit der Medien kann man überhaupt nicht reden. Das hat Norbert Bolz, der ja unsere Kolumne spricht, der hat heute eine wunderbare Kolumne rausgebracht. Da geht es um das Thema Staatsfernsehen.
Die wird morgen veröffentlicht.
Ach, morgen wird die veröffentlicht. Wir haben sie aber heute schon gesehen. Ha, unsere Zuhörer sind klar im Vorteil. Ihr wisst schon heute, was morgen bei uns auf der Seite stehen wird. Da haben wir das auch geklärt. Und der macht auf jeden Fall dann eben morgen, bringen wir eine Kolumne, die ganz fantastisch ist, wo er nämlich mal erklärt, wie unsere sogenannte ehemalige freie Medienlandschaft zu einem völligen Staatsfernsehen und zu einem Staatsmedienkonsortium regelrecht verkommt. Weil genau die westlichen Medien, ja ganz, die kriegen ja Pickel, wenn man ihnen sagt, dass es staatliche Fernseh- oder staatliche Medien gibt, wie man das den Russen beispielsweise vorwirft und sie selbst genau die gleichen Strukturen haben, eben nur verdeckt in dieser Form. Und das ist wieder so ein typisches Beispiel auch jetzt von RND. Und dann kommen noch die Faktenchecker dazu, die auch noch damit drin sind. Also das Problem ist ganz einfach, wir haben keine freien Medien mehr, sondern eine Oberlehrer Medienlandschaft, wie es Norbert Bolz in seiner Kolumne morgen sagen wird und erklären wird. Und das bringt es so wunderbar auf den Punkt.
Damit haben wir ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was da morgen alles kommt. Und wir wollen jetzt nochmal ein wichtiges Thema aufgreifen, das wir gestern schon in einem Video aus unserer US-Redaktion veröffentlicht hatten, wo jetzt noch weitere Informationen dazugekommen sind. Also, alle Welt freut sich ja über die gelockerten Corona-Maßnahmen. Die Länder machen auf. Zum Teil werden sogar die Masken in die Ecke geschmissen. Und Andreas hat es gerade gesagt, in Wahrheit scheint etwas anderes dahinter zu stecken. Während man also Menschen mit Freiheitsgefühlen zu betäuben versucht, zieht man das knallhart hintendurch, dass eine Impfpflicht festgelegt wird. Jedenfalls sehen wir das in Österreich und in Deutschland. In den USA gibt es sehr brisante Aussagen und die sind ans Licht der Öffentlichkeit gekommen durch Project Veritas. Das ist eine freie investigative Reporter- und Journalistengruppe, die auch mit verdeckter Kamera ermittelt und forscht. Und so haben die dann vor die versteckte Kamera einen hochrangigen Mitarbeiter aus der Pharmaindustrie, ja, mehr oder weniger abgebildet, der sich zu einem Abendessen getroffen hatte mit einer dieser Reporterinnen. Eventuell hat er nicht gewusst, in was er sich da begibt. Er hat sie da auch immer sehr interessiert angeschaut und sie hat alles gefilmt, was er da so an Antworten gegeben hat. Und der Mann wird zugerechnet zu den hochrangigen Mitarbeitern der US-Arzneimittelbehörde FDA. Christopher Cole ist sein Name. Er scheint eine Schlüsselrolle zu spielen bei der Zulassung der sogenannten Covid-Impfstoffe in den USA. Und der behauptet, die mRNA-Injektionen seien per Notfallzulassung in den USA zugelassen, da diese weniger streng gehandhabt werde als andere Zulassungen. In Bezug auf die Wirksamkeit, Sicherheit und die möglichen Langzeitfolgen der Spritzen hat sich Cole insofern geäußert, dass er also Bedenken angemeldet hatte. Er hat außerdem festgestellt, dass die Wirkstoffe überhaupt nicht ausreichend getestet sind. Und Cole ist es auch, der eine Hört man das Stürmen eigentlich, wie das hier rüttelt an den Türen? Also wenn ihr da was hört im Hintergrund, das sind unsere Wesenhaften, die ums Haus toben. Also Cole liefert auch eine mögliche Antwort, warum die Genspritzen von der mit Big Pharma eng verzahnten FDA, dieser amerikanischen Gesundheitsbehörde oder Arzneimittelbehörde, warum die so lax gehandhabt werden, nämlich wenn die Pharmaunternehmen, sagt er, es schaffen, jede Person zu einer jährlichen Impfung zu verpflichten, dann ist es ein steter Geldstrom, der in ihr Unternehmen fließt.
Ja, das ist ein Offenbarungseid in diesem Fall für sämtliche politischen Führer, die sich hier wirklich wie ein Ochse in der Nase durch den Ring geführt fühlen müssen, wenn man hört, dass so die großen Lobbyisten mehr oder weniger die Entscheidungen hintenrum preisgeben, in solchen kleinen Einzelgesprächen nicht merken, dass sie gefilmt wurden und die großen sogenannten Staatsführer, deshalb ist es immer so eine Frage mit dieser Unterstellung, es wäre dann eine Verschwörungstheorie, wenn es Regierungen über den Regierungen gibt. Es gibt sie, wie wir es gerade gesehen haben. Also von Souveränität sind wir ganz weit weg. Für mich war das ein ganz erschreckendes Filmbeispiel, was wir da gemacht haben. Aber es bringt es wirklich deutlich auf den Punkt und zeigt, wie wichtig es ist, dass die Menschen weitermachen. Und das sehen wir ja, dass zum Beispiel mit den kanadischen Truckern zum Beispiel auch wieder neue Impulse gesetzt wurden, offenbar weltweit, weil die Trucker hier offenbar einen gewissen Heldenmythos hier aufbauen können, weil sie einfach großartige Menschen sind, die dafür sorgen, dass die Menschen zu essen haben, zu trinken haben. Und ich finde das übrigens sehr schön. Übrigens, die ganz normalen LKW-Fahrer heißen sie ja in Deutschland so ganz nüchtern. Das sind ja auch die Trucker. An der Stelle ist es auch sehr wichtig.
Brummis.
Die Brummis, genau. Dass man für die einfach mal spricht und sagt, danke Jungs, dass ihr die ganze Zeit dafür da seid, kämpft und diese gesamten Drangsalierungen mit euch machen lassen müsst. Das ist furchtbar. Und ich glaube, die meisten Leute stehen hinter euch. Und das sollte auch nochmal gesagt werden.
Ja, hier in Kanada, um das ganz kurz hier zu unterbrechen, da ist schon viel los. Also die Polizei greift durch. Die hat jetzt die ersten Trucker und die Anführung der Trucker abgeführt. Und die lassen sich friedlich abführen. Die halten halt bis zum Schluss durch. Und es rappelt hier ordentlich im Karton. Auch so die Parlamentsdebatten, die sind äußerst hitzig geführt derzeit.
Ja, sehr hitzig sogar. Und man darf eines nicht vergessen. Die Kanadier sind sehr freiheitsliebend. Und es wird hier momentan ein Bild geschaffen, was ich so spüre hier in diesem kanadischen Umfeld von den Menschen, die hier leben. Und das sind Kanadier nun mal, die wirklich ganz deutlich sagen, halt, das geht zu weit. Also ich habe das Gefühl, hier verbrennt sich die derzeitige Regierung auch so ein bisschen die Finger. Und wenn man gesehen hat, beispielsweise jetzt auch die Diskussionen im Parlament, und man sah dann auch den Premierminister, wie er kaum noch zum Parlament sprach, sondern dann sich immer auf den Mr. Speaker bezog. Das ist also dieser Parlamentspräsident. Das wirft schon ein bestimmtes Bild auf die Lage momentan. Und man kann nur hoffen, dass das jetzt hier in Frieden möglichst abgewickelt wird und hier auch dann entsprechend dann zurückgerudert wird. Aber ich habe so das Gefühl, es stehen unglaublich viele Leute auch im Parlament, das hat man deutlich gesehen, hinter diesen Menschen, die sagen, wir wollen selbst für uns entscheiden.
Ja, also die Debatte ist ausgesprochen kontrovers dort gestern gelaufen. Gestern oder vorgestern hatten wir eine gesehen. Und ganz im Gegensatz zu dem, was man so im Deutschen Bundestag da manchmal an Diskussionen vernehmen kann, wo ja mit ganz wenigen Ausnahmen praktisch eine Soße jetzt inzwischen vorhanden ist.
Ja, und was besonders spannend ist, ist hier die Medienlandschaft. Denn die Medienlandschaft, die berichtet wirklich differenziert über diesen ganzen Vorgang. Also nicht alles, das sind Schwurbler, das sind irgendwelche Corona-Leugner, sondern sie solidarisieren sich auf der einen Seite mit den Truckern und den Gegnern, aber eben halt auch teilweise mit der Regierung, wie die denn argumentieren. Das heißt, es findet hier eine ausgewogene Berichterstattung statt. Das ist wirklich wohltuend, weil ich möchte natürlich auch nicht, dass die Impfbefürworter oder die Spritzbefürworter einfach unter den Tisch gekehrt werden, denn das wäre ja einfach nur umgekehrt, sondern dass eine offene und breite Diskussion geführt wird. Und das führt genau nämlich dazu, dass sich so viele Menschen nämlich sachlich denn entscheiden können. Und deshalb wird der Widerstand gegen die Politik auch, glaube ich, immer größer.
Ja, es gibt natürlich schon ein paar Mainstream-Medien, die auch zum Mainstream gehören, was die politische Agenda der Regierung ist. Klar gibt es die hier. Und das ist ja auch die Covid-Berichterstattung, die genauso dann dazu gehört. Aber im Großen und Ganzen findet eben doch sehr viel mehr Sachlichkeit statt. Und da hast du recht, das geht mir auch so. Das ist wohltuend, das dann so zu beobachten. Ja, diese Geschichte hier aus den USA mit Herrn Cole, Christopher Cole, dem Mitarbeiter der US-Arzneimittelbehörde, der mit versteckter Kamera gefilmt wurde, das ist noch nicht zu Ende, diese Geschichte, denn es gibt einen zweiten Teil, den veröffentlichen wir heute als Video. Vorab schon mal für euch. Dieser Herr Cole hat auch erklärt, dass mehr oder weniger Big Pharma jährlich hunderte Millionen an die Regierung abgibt, bezahlt. Und er sagt, dass die FDA von Unternehmen eine Nutzergebühr erhebt, um deren Produkte zu prüfen und gegebenenfalls zuzulassen. Also scheint ja eine Win-Win-Situation zu sein. Laut seiner Beschreibung handelt es sich bei der Nutzergebühr in der Praxis aber eher um ein Schmiergeld. Er sagt wörtlich, die Pharmaunternehmen, die Lebensmittelunternehmen, die Impfhersteller zahlen uns hunderte Millionen Dollar pro Jahr, damit wir die Prüfer einstellen und halten, die ihre Produkte genehmigen.
Ja, was wir hier haben, ist eine arbeitsteilige kriminelle Energie. Die finde ich sehr spannend. Das sind übrigens die mafiösen Strukturen. Und das klingt immer so ein bisschen sehr, sehr abwertend, aber das ist einfach nur eine Beschreibung für das, was wir hier gerade sehen. Bei mafiösen Strukturen haben wir auch kriminelle Akte. Da geht es zum Beispiel um einen Überfall. Und da gibt es eine arbeitsteilige Wirtschaft. Es gibt welche, die sind Spezialisten für den Einbruch der Türen. Dann gibt es Spezialisten, die in der Lage sind, den Tresor aufzumachen. Dann gibt es welche, die stehen draußen Schmiere. Dann gibt es andere, die fahren das Fluchtauto, dann gibt es wieder andere, die dann anschließend die erbeutete Hehlerware am Markt verstachern. So, das ist eigentlich die Grundlage einer kriminell organisierten arbeitsteiligen Wirtschaft. So läuft das. So, und man kann es natürlich dann das Ganze noch optimieren, indem man zum Beispiel irgendwann anfängt, den Polizeibehördenchef in der Region, wo man tätig ist, auch noch irgendwie mit in zu integrieren, indem man ihn in irgendeiner Form Vorteile zukommen lässt. Man also infiltriert in die behördlichen Maßnahmen. Und das sind ja eigentlich die Dinge, die wir jetzt haben, dass hier Behörden mehr oder weniger integriert werden. Und den Gipfel hat man eigentlich dann erreicht, wenn man selbst sogar so weit ist, dass man die Regierungen schmiert. Dass also Gelder zum Beispiel fließen. Ich denke da zum Beispiel an Frau von der Leyen, die neulich gesagt hatte in Brüssel, dass sie froh ist, dass sie von dem Führer Bill Gates, sie sprach übrigens von ihrem Führer, dass die EU-Kommission beispielsweise durch die Bill und Melinda Gates Stiftung Milliardenbeträge bekommen hat. Und jetzt bekommt das Ganze eine noch größere Energie, dass diese arbeitsteilige Wirtschaft auf dieser, aus meiner Sicht, kriminellen Ebene in die wirtschaftlichen Funktionen nicht nur reingehen, sondern in die Regierungssituation. Und ich glaube, den größten Gipfel hat man dann erreicht, wenn man selbst die Justiz noch mit reinbringt in diese Situation. Und wenn man weiß, dass die politischen Führer mehr oder weniger in diese arbeitsteilige Wirtschaft schon eingesumpft wurden und ich dann beispielsweise sehe, dass ein oberster Verfassungsrichter bei einer Bundeskanzlerin vor kurzem, als sie noch Bundeskanzlerin war, dann zum Essen eingeladen wird und man dann gemeinsam spazieren geht, dann sollten spätestens die Alarmglocken hochgehen, denn hier haben wir es mit einer arbeitsteiligen Aktion zu tun.
Ja, und dieser Herr Kohl, der wird wahrscheinlich nicht mehr sehr glücklich in seinem Job sein, denn er hat vor dieser versteckten Kamera auch zugegeben, dass es einem beruflichen Selbstmord gleichkäme, wenn man als Angestellter dort auf die Missstände der FDA hinweisen würde. Er sagt, die mögen keine Leute, die Aufsehen erregen, egal ob sie im Recht oder im Unrecht sind. Karriere in der Regierung könne nur machen, wer keine Kritik äußere. Und die FDA hat sich schon bei dem ersten Enthüllungsbericht bemüht, sofort um Schadensbegrenzung. Und jetzt nach dem zweiten Teil wieder, da heißt es in einem offiziellen Statement, die Person, die angeblich in dem Video zu sehen ist, arbeitet nicht an Impfstoffangelegenheiten und vertritt weder die Ansichten der FDA noch spricht sie im Namen der Behörde. Nutzergebühren stellen eine maßgebliche Finanzierung für die unabhängige Überprüfung von Medizinprodukten durch die FDA dar, die das Leben aller Amerikaner verändern. Ohne das Engagement der Behörde für wissenschaftliche Integrität, öffentliche Gesundheit und regulatorische Standards, Patientensicherheit und Transparenz zu gefährden. Zitat Ende.
Naja, und der stumpfe, abgerichtete Normalbürger, der in seiner Vollkasko-Mentalität erzogen wurde, der wird das auch einfach so schlucken und wird sagen, ja, das ist ja auch gut so, dass es so letztendlich läuft. Und er wird nicht einmal hinterfragen, dass man hier mit Wissenschaft argumentiert. Und Wissenschaft hat ja auch was mit Wissenschaften zu tun. Und Wissenschaften kann man nur, indem man ergebnisoffen forscht. Man sieht aber, welche Geldflüsse eindeutig die Ergebnisoffenheit einschränkt. Das heißt, diese Geldflüsse in die FDA, irgendwelche Gebühren oder sonst was, sind nichts anderes als Scheuklappenfinanzierungen. Scheuklappenfinanzierung nämlich für eine Behörde, in eine bestimmte Richtung eher mehr zu forschen als eine andere. Und man kann alles wissenschaftlich belegen. Nenn mir irgendeine Zahl und ich kann belegen, dass sie wissenschaftlich richtig ist. Wenn mir jemand sagt, rechne mir eine 3%ige Inflationsrate in Deutschland aus, dann kann ich einen Warenkorb so zusammenstellen, indem dann in diesem Warenkorb nur noch Handys sind oder für andere Dinge, die im Preis verfallen sind, um damit die 3% zu rechtfertigen. Und die mathematische Rechnung ist auch richtig dann, aber sie sagt dann natürlich überhaupt nichts aus. Und das Ganze kann man dann als Wissenschaft noch verkaufen. Und das ist das Perfide an der ganzen Geschichte, dass die Fragen dann vom Normalvolk nicht mehr gestellt wird. Aber es gibt auch eine große Gruppe von Menschen, die eben kein Normalvolk mehr sind. Und wenn die irgendwann in eine Richtung gehen, 20-30%, und ich sehe mir die Ungeimpften beispielsweise in Deutschland an, die mit vermutlich mindestens 30% noch da sind, die ja stabil waren, die ja wirklich aktiv waren, also das muss man einfach mal so sehen. Die haben ja auch bewiesen, dass sie stark sind. Und ich glaube, dass durch die auch ganz starke neue Impulse entstehen werden.
Ja, vielleicht noch eine Aussage, die auch von anderen Medien in USA übernommen wurde, ist von diesem Christopher Kohl, der sagt, dass Joe Biden, der derzeitig amtierende US-Präsident, so viele Menschen wie möglich, so oft wie möglich impfen lassen will. Man muss sich künftig jährlich impfen lassen. Und dann sagt er wörtlich, ich meine, es ist noch nicht offiziell angekündigt worden, denn man will die Menschen nicht aufregen. Und dann kommt noch eine wichtige Erläuterung. Der Impfstoff, sagt er wörtlich, lässt nach, die Fähigkeit, ihn zu bekämpfen, lässt nach. Also werden die 3 Impfungen das System stärken und dann muss es eine jährliche Impfung geben, um das Ganze immer wieder aufzufrischen, wie man das ja auch von der Grippeimpfung her kennt. Also und damit sind wir mal, schließen wir mal diesen Komplex ab und kommen zur nächsten Meldung, die heute veröffentlicht wurde. Wir haben es bei der Epoch Times gefunden, ganz spannend, Überschrift, Bill Gates, Doppelpunkt, werde nie verstehen, warum ich der Sündenbock sein soll. Und es heißt hier, Bill Gates hat ein Gespräch geführt mit der Süddeutschen Zeitung und hierin seine Irritation zum Ausdruck gebracht, dass er vor allem von Corona-Maßnahmegegnern und Impfskeptikern kritisiert wird. Er sagt wörtlich, Die Vorstellung ist skurril, dass ich das begonnen hätte, dass ich davon profitiere oder scharf darauf sein könnte, den Aufenthaltsort von Leuten zu wissen, weshalb ich 5G-Aufpasser in den Impfstoff gemischt haben soll. Allerdings hätten diese Behauptungen jetzt dazu geführt, dass Menschen sich nicht impfen ließen. Wörtlich, ich werde nie verstehen, warum gerade ich herausgepickt wurde für die Rolle des Sündenbocks.
Ja, der Arme, der tut einem ja richtig leid. Ja, und das Problem ist, dass er das wahrscheinlich selbst glaubt. Ich will mal einen Vergleich bringen, wenn man sich mal Gerd Fröber ansieht im Goldfinger beim James Bond. Der war ja wirklich auch irgendwann so abgehoben und war völlig realitätsfern. Aber der hat alles selbst geglaubt mit seiner dicken Katze auf seinem Arm, was er da so erzählt hatte.
Also es war natürlich nur der Schauspieler Gerd Fröber. Wie dieser Bösewicht wirklich hieß, weiß ich jetzt
nicht. Das weiß ich auch nicht, aber der Schauspieler war Gerd Fröber. Natürlich Gerd Fröbe nicht, das war ja ein brillanter Schauspieler. Der hat das hervorragend rübergebracht. Und das ist das Interessante, dass da wirklich offenbar eine Unsicherheit ist. Man darf eines nicht vergessen, Bill Gates gilt ja als irgendein ganz genialer Mensch. Man muss wissen, er kommt aus einer Familie, wo ja ein sehr reiches Elternhaus schon da war, mit einer ganz bestimmten geprägten Geschichte. Das würde zu weit führen, das alles reinzubringen. Dann hieß es, dass Bill Gates, der junge Billy quasi, da mehr oder weniger in einer Garage, da irgendwie ein ganz tolles Computersystem entwickelt hatte, was später unter Windows in die Geschichte ging. Fakt ist, dass er lediglich über sehr viel Geld eine bestimmte Idee oder eine Erfindung gekauft hat und ist mit dieser Erfindung reich geworden. Die war ja gar nicht in seiner eigenen Entwicklung. So, es wurde ein Mythos aufgebaut um diesen Mann. Er war der Große, er war der vom Tellerwäscher zum Millionärtyp, der sich ganz hoch gearbeitet hat.
Zum Milliardär.
Milliardär, genau. Das kennen wir auch von Zuckerberg und so weiter. Das sind so ganz bestimmte Geschichten, die passen ins Bild, die werden von den Thinktanks entsprechend auch entwickelt. Und genau das ist gelaufen. Und jetzt haben wir in der Vergangenheit, wenn man dann als Bill Gates durch die Gegend läuft und jeder bewundert einen, jeder lächelt und sagt, oh, Mr. Gates, wunderbar. Und jetzt geht er durch die Gegend und er spürt eine Gegnerschaft. Viele Leute spucken vielleicht einfach nur aus, wenn sie ihn sehen. Und Bill Gates ist auch nur ein Mensch. Und das macht etwas mit Menschen, wenn sie so etwas erleben. Das werden wir im ganz Kleinen erleben. Wenn ich mir eine Anne Will angucke, die auch immer unfröhlicher wirkt in ihren Sendungen beispielsweise, die ja irgendwann auch mal so durch die Stadt gelaufen ist und jeder hat gesagt, oh, Frau Will, ganz toll, wunderbar. Und ich glaube, ihre Reaktion, die sie jetzt erleben und ertragen muss, sind mittlerweile auch anders, weil man halt erkennt, auf welchem Level diese ganze Propaganda abläuft und zu welcher Arbeit sie eigentlich wirklich fähig ist. Das sind Dinge, die mit den Menschen etwas machen. Und dann kommt sofort aus dieser Winner-Rolle, kommt dann so die Opferrolle. Also vom Narzissten hin zum völligen Opfer. Und das ist das, was ich hier so rein interpretiere.
Ja, und das ist ja ganz schrecklich, wenn man immer den roten Teppich ausgerollt bekommen hat und dann rollt der plötzlich nicht mehr und es geht so nicht mehr. Ich habe übrigens gerade, wollte ich mal ganz schnell noch dazwischen bringen, ich habe gerade noch eine Aussage von diesem Christopher Cole gehört, denn der ist danach noch mal zu Wort gekommen nach diesen Veröffentlichungen und er distanziert sich davon und sagt, er sei falsch zitiert worden. Und dann fragt der Veritas, Project Veritas Eigner, der Herr O'Keefe, fragt ihn ja, was denn falsch zitiert worden sei. Und dann sagte er, naja, er hätte eben gedacht, das sei ein Vier-Augen-Gespräch und das dürfte nicht veröffentlicht werden. Also das heißt, es brodelt.
Ja, das ist natürlich eine interessante Sache. Das ist falsch zitiert worden. Nochmal. Und dann, was ist falsch zitiert worden? Ja, ich dachte, das wäre ein Vier-Augen-Gespräch und hätte nie gedacht, dass das veröffentlicht wird. Das war also falsch. Also die Aussage selbst wird gar nicht in Frage gestellt. Die bestätigt er damit sogar. Er bestätigt, dass er zu all dem steht, was er gesagt hat. Das, was er falsch findet, ist die Veröffentlichung. Und das ist das Ganze nochmal mit einem Ausrufezeichen zu versehen. Vielen Dank nochmal für diesen Nachtrag, der das Ganze nochmal unterstützt.
Ja, und so heißt es hier in einer Meldung von IB Times, da sagt der Herr Kohl, also der scheint wirklich ziemlich angefressen zu sein. Wahrscheinlich verliert er auch seine Aufträge oder seinen Job. Es heißt, er sei wütend auf Project Veritas Und in einem Folgeinterview mit James O'Keefe, dem Gründer von Project Veritas, behauptet Cole, sein Büro sei nicht an der Zulassung von Impfstoffen beteiligt. Wörtlich, sie haben mich bei einer Verabredung mit jemandem gefilmt, ohne mir etwas zu sagen, ohne zu erwähnen, dass es gefilmt wurde. Und es sei vieles aus dem Zusammenhang gerissen worden.
Ja, das ist ja jetzt wieder der Stoff für die Faktenchecker, die jetzt sagen können, dass der Cole gesagt hat, das stimmt überhaupt nicht, weil er ist überhaupt nicht daran beteiligt. Und da hört dann die gesamten Faktencheckung wieder auf und damit ist quasi alles widerlegt und das Ganze geht in die Richtung der Mythen und Verschwörungstheoretiker. So leicht geht das, wenn man die Menschen über Jahrzehnte kollektiv immer mehr in die Verdummung reinbringt. Aber wie gesagt, es gibt genügend andere auch noch.
Ja, und nochmal auf deinen Lieblingsmilliardär zu kommen, Andreas, auf den Herrn Gates. Der hat noch etwas, also sie sind alle irgendwie enttäuscht. Diese großen Macher, die sich entweder bei den Tagesthemen 10 Minuten lang äußern können, wie Bill Gates im April 2020 und sagt, wir werden 7 Milliarden Menschen impfen. Später hat er gesagt, es sind sogar 14. Oder eben auch so jemand wie Christopher Cole, die jetzt auch alle enttäuscht sind. Und Bill Gates sagt, er sei auch enttäuscht hinsichtlich der gesellschaftlichen Konsequenzen der Corona-Pandemie. Er habe eigentlich damit gerechnet, dass die weltweite Bedrohungssituation zu einem Zusammenrücken der Menschen, der Gesellschaften, des Gemeinwesens führen würde. Stattdessen hätten sich diese entlang von Themen wie Masken oder der Corona-Schutzimpfung noch mehr gespalten. Und Bill Gates gibt weit verbreiteter Desinformation die Hauptschuld für diese Entwicklung. Mittels dieser sei es erst gelungen, die guten Aspekte wie den Erfolg der verhältnismäßig doch neuen mRNA-Technologie und den übermenschlichen Einsatz der Mitarbeiter des Gesundheitswesens zu entwerten. Und die heftigen Emotionen rund um Impfungen seien keine neue Entwicklung, erklärte Bill Gates. Impfungen sind nicht besonders intuitiv, sagt er wörtlich. Jemand sticht einem mit einer Nadel in den Arm und drückt eine fremde Substanz in den Körper. Er selbst habe miterlebt, wie in Nigeria die Schluckimpfung gegen die Kinderlähmung durch Gerüchte unterminiert wurde. Der Westen wolle Frauen damit unfruchtbar machen. Erst der Schulterschluss der örtlichen Behörden mit den religiösen Führern vor Ort habe diesen erfolgreich begegnen können. Wir sehen also, was macht er? Das ist die Flucht nach vorne offenbar. Ja. Er thematisiert alle Themen, mit denen man ihn konfrontiert und versucht, sie zu widerlegen.
Ja, und das ist interessant. Er kommt jetzt nicht mehr drumrum, damit jetzt Energie in das Thema selbst reinzubringen. Das bedeutet, er weiß, er kann davon sprechen, dass die Argumente oder die Mehr oder die Aussagen kursieren, dass Bill Gates Menschen schädigt durch diese ganzen Impfarien beispielsweise, sodass es egal ist, dass er das auch noch sagt und damit diejenigen, die das noch nicht wussten, damit jetzt auch infiziert mit dieser Information. Offenbar ist dieser Informationsfluss hoch und Bill Gates spürt irgendwie eine Schlinge ziemlich stark an seinem Hals, dass er so reagieren muss. Das ist das Spannende. Und er sagt ja auch, er hätte gehofft, dass die Menschen zusammenrücken, wenn sie eben die große Gefahr erkennen. Und genau das ist passiert, was er wollte. Die Menschen haben die Gefahr erkannt, aber nicht die Gefahr, die Bill Gates wollte, sondern die Gefahr, die von Menschen wie Bill Gates ausgehen. Und diese Gefahr haben die Menschen erkannt und deshalb sind sie zusammengerückt. Und so viele Menschen sagen, wir lassen uns eben nicht impfen, weil die Gefahr offenbar eben nicht von einer Mikrobe ausgeht, sondern von den Architekten der Mikrobe. Und das ist eigentlich das, womit man nicht gerechnet hat, weil vielleicht sind die Menschen doch nicht so dumm, wie man gedacht hat. Und was noch spannender ist, ich glaube, die Gesetze der Natur ist diesen Leuten dort oben nicht wirklich bekannt, wie morphogenetische Felder sich verbreiten, wie sie sich vermehren und wie sie stärker werden und wie Ethik und Moral noch in vielen Menschen vorhanden ist und die jetzt gerade wieder aktiviert wird. Menschen, die den Kontakt zu den Naturgesetzen wieder suchen und wieder in die Energie reinkommen. Das heißt, das Rückgrat durchsetzen. Es geht nicht um eine große Masse, die irgendwo mehr oder weniger auf die Klippe zuläuft. Es geht ganz einzig und allein um die Leute, die sich umdrehen und sagen, ich mache nicht mehr mit. Und diese Gruppe ist stärker als die Masse, die in die falsche Richtung laufen. Und das wird jetzt hier ganz deutlich. Und man hat eben verkannt, dass diese ethischen, moralischen Grundhaltungen bei den Menschen vorhanden sind, die in bestimmten Kreisen eben halt schon lange nicht mehr existieren, sondern man glaubt, man kann sie strategisch führen, mehr oder weniger wie Spielsteine auf einem Schachbrett.
Mit anderen Worten, Kontakt zur Basis verloren.
Richtig.
Ja, und Herr Schwab allerdings, das ist ja der Lieblingskompagnon von Bill Gates nun wieder, der hatte allerdings genau das, was jetzt passiert, angekündigt. Spaltungen der Gesellschaft, Bürgerunruhen, einige Regierungen werden stürzen. Also das heißt, der Plan, wenn wir hier von einem Plan sprechen können, stand ja fest. Und natürlich wird Herr Gates den auch kennen. Hier tut er aber wie Tulpe und sagt, was? Also das ist ja hier völlig unerwartet.
Ja, also mir ist gerade dabei deutlich geworden, dass diejenigen, die sich verweigert haben, diesen Strukturen, dass die ja mittlerweile schon ein bisschen eine eigene Elite gebildet haben. Und das ist dann keine Nelite. Und ich denke da gerade an eine Seite, die gesagt hat, wir suchen Ungeimpfte, die gibt es. Das heißt, es gibt ja Unternehmen, die suchen Mitarbeiter, neue Mitarbeiter, die werben also an. Und die suchen ganz bewusst die Ungeimpften mit der Argumentation, ich habe das hier gerade vorliegen, wir werden bei zukünftigen Bewerbungen bevorzugt Ungeimpfte berücksichtigen. Sie haben 2 Jahre höchste Widerstandskraft, Ausdauer und reflektiertes Denken unter Beweis gestellt. Alles persönliche Attribute, die wir bei den Mitarbeitern suchen. Das finde ich ist eine sehr spannende Aussage.
Ja, danke für diese Erwähnung. Zwischendurch rappelt es hier im Karton, aber wie ich hier an den einlaufenden Meldungen sehe, ist es bei euch wahrscheinlich auch nicht viel besser. Ja, wohl auch sehr heftiger Sturm, auch in Großbritannien sind die Bahnverkehrsverbindungen eingestellt worden im Südwesten Englands. In Cornwall, das gucken wir immer hier, Rosamunde Pilcher ist ja deine Lieblingsserie, ne?
Unbedingt.
Freust dich immer, wenn ich sage, wir gucken eine Pilcherin.
Ich freue mich so darauf.
Ja, und da stürmt es jetzt gerade auch. Und ja, und das ist wohl ziemlich heftig, aber eben auch im Norden und Nordwesten Deutschlands wird wohl einiges erwartet. Andreas, wir kommen, bevor wir zur Ukraine und Russland kommen, wo sich im Moment auch leider aktuell einiges tut, möchte ich noch ein Thema ansprechen. Und zwar ist das der Klimaplan von Ursula von der Leyen bzw. der Europäischen Union oder Kommission in diesem Fall, weil dort will man ja Benzin, Heizöl und andere Brennstoffe noch teurer machen. Und dieses Vorhaben ist ja von Anfang an umstritten gewesen, weil kaum realisierbar. Und durch die hohen Strom- und Gaspreise steht dieses Projekt offenbar jetzt endgültig vor dem Aus. Jedenfalls, wenn wir Aussagen des Portals Welt Online glauben dürfen. Und hier wird erklärt, also die CDU hatte ja unter anderem versucht, dieses Projekt mit durchzudrücken. Und hier heißt es, ein EU-Abgeordneter, der CDU-Abgeordnete Peter Liese, der hatte sogar Einfluss mit auf die Märkte nehmen können, denn er hatte in einem Interview eine Initiative für eine Preisbremse beim europäischen Emissionshandel, den nennt man ETS, angekündigt. Und nach der Veröffentlichung rauschte der CO2-Preis von knapp unter 100 Euro auf 90 Euro, also ein Minus von fast 10%. Und Herr Liese, der CDU-Politiker, meint, das habe was mit diesem Interview zu tun, weil dies ein sehr starkes Signal sei, dass die Energiepreise nicht nur explodieren, sondern dass die Politik etwas dagegen tun kann. Und man sagt, ja, dieses ETS ist ja das Herzstück des Klimaschutzprogramms Fit for 55, Fit for 55. Und das europäische bzw. Umweltpolitiker wollen durch das Europäische Parlament die Ausweitung des Emissionshandels auf Autos und Gebäude bringen. Wir haben neulich ja auch schon darüber gesprochen, was Deutschland da schon vorhat mit den Wohnungsrenovierungen oder Erweiterungen. Und Ursula von der Leyen hat ja im vergangenen Sommer dieses Paket auf den Weg gebracht. Der bestehende Handel mit Verschmutzungsrechten für Industrie und Kraftwerke soll modernisiert und verschärft werden. Und ab 2026 soll es einen zweiten Emissionshandel für Heizöl, Gas und andere Brennstoffe zum Heizen geben. Der sogenannte ETS2 ist aus Sicht vieler nationaler Regierungen das heikelste Vorhaben des europäischen Green Deals, weil er die Preise an den Zapfsäulen und die Heizkosten natürlich noch einmal erheblich verteuern könnte. Und vor allem ist es ja ein deutsches Projekt, denn die deutsche Regierung hatte lange auf den ETS2 gedrängt, weil dadurch die Staaten in Süd- und Osteuropa, die bisher beim Klimaschutz hinterherhinken, stärker gefordert würden als bisher. Und Verbraucher und Unternehmen in Deutschland, wo es bereits einen CO2-Preis für Kraftstoff gibt, müssten einen weniger großen Teil dann der Last tragen. So, und es gibt jetzt eine Handvoll nordeuropäischer Staaten, die das unterstützt. Aber die Koalition gegen den ETS2 ist weitaus größer, denn die Regierungen in Mittel- und in Osteuropa fürchten dadurch Energiearmut, soziale Spannungen, Proteste, natürlich Preisexplosionen. Und als warnendes Beispiel nennt man hier die Demonstrationen der Gelbwesten in Frankreich vor mehr als 2 Jahren. Das waren ja monatelange gewalttätige Proteste, die sich gegen die französische Energiewende und höhere Spritpreise gewendet haben. Und Herr Macron setzt ja inzwischen auch auf ganz andere Energiequellen wie Atomkraftwerke.
Ja, es geht ja hier um ein EU-Projekt. Und hier erkennen wir mal diese Kombination zwischen Sozialismus und Kapitalismus, wo ich ja immer sage, Sozialismus und Kapitalismus sind zwei Seiten derselben Medaille. Die EU ist nichts anderes als ein Lobbyistenverein, der letztendlich durch Großfinanz mehr oder weniger dort in Brüssel gesetzt wurde, um die EU vermeintlich zu vereinen, real aber zu spalten durch die verschiedenen Mentalitäten, unterschiedliche Wirtschaftskräfte und so weiter und so fort. Das ist ganz deutlich, wissen wir auch letztendlich alle. Aber diese Menschen werden ja nicht von diesen Ultrareichen direkt finanziert, sondern durch Einflussnahme auf die Regierungen, die man wiederum verpflichtet, diese Nichtregierungsorganisation oder diese Lobbyvereinigung EU zu finanzieren. Das erstmal als Grundlage. Mit anderen Worten, die Leute wie zum Beispiel der Herr Liese, Herr Liese ist zum Beispiel ein Arzt, der hat auch eine Allgemeinpraxis, der kommt aus Nordrhein-Westfalen und ist hier natürlich relativ warm und trocken in der EU, hat dadurch natürlich sein festes monatliches Salär, hervorragende Einnahmen und so weiter. Und man möchte natürlich eins, seinen Job halten. Und seinen Job hält man am besten, indem man sich ganz wichtig macht und indem man noch mehr einbaut an Möglichkeiten, um sich selbst noch mehr Kontrollfunktionen oder sonstige Dinge zu ergeben, den Beamtenapparat noch weiter aufzublähen. Hier spielen aus meiner Sicht private Grundlagen eine Rolle, nämlich der privaten Möglichkeiten, Gelder abzugreifen. Das ist das Hauptproblem. Zahlen müssen es aber die Bürger. Denn die Bürger werden mehr oder weniger in ein System reingebracht, was heißt, es werden CO2-Zertifikate versteigert, verkauft, an einer Börse gehandelt. Diese Börse suggeriert dabei ein kapitalistisches, liberales System, in dem man quasi ganz normal Wertpapiere kaufen und verkaufen kann, wie man das bei Aktien früher gemacht hat. Hier handelt es sich aber um eine staatlich organisierte Situation, sozialistischer Natur, und die bedient sich dieser Argumentation der Börse, des freien Handels und der Möglichkeiten der Spekulation, Preissteigerung, Preisverfälle. Und das ist dieses perfide Spiel, was die Menschen nicht durchblicken, Sozialismus im kapitalistischen Anstrich.
Ja, und die Sache wird wirklich spannend offenbar, denn dieser ETS2 war auch umstritten, bevor die Kommission nach Forderungen aus Deutschland im vergangenen Sommer diesen entsprechenden Gesetzentwurf veröffentlicht hatte. Seitdem sind nun die Strom- und Gaspreise, wie wir alle wissen, dramatisch gestiegen. Und angesichts dieses, man kann es schon Energiepreisschock nennen, ist das Projekt für viele Politiker in Mittel- und Osteuropa nicht mehr vermittelbar. Zum Beispiel sagt die polnische Regierung, dass die EU vor allem für die stark gestiegenen Energiepreise verantwortlich ist und wettert lautstark gegen die Klimapolitik aus Brüssel. Wörtlich sagte Mitte Januar der stellvertretende Ministerpräsident Jacek Sasin: Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um zu verhindern, dass das Fit for 55 Paket in Kraft tritt. Vor allem die Verschärfung des Emissionshandels für Autofahrer und Heizung lehnt die Regierung in Warschau ab, auch weil viele Haushalte in Polen eben mit Kohlestrom heizen. Und aber auch die Regierungen in Rumänien, in Ungarn, in Tschechien, der Slowakei lehnen den ETS2 ab. Frankreichs Präsident Macron sieht das ebenfalls kritisch. Und es ist sehr fraglich, ob es zu einer Einigung kommt. Aber es geht noch weiter. Nicht nur im Rat, wo die Mitgliedsländer sich beraten, ist das Projekt gefährdet. Auch das Europäische Parlament muss dem Plan zustimmen. Und auch dort ist der Widerstand sehr groß. Die Abgeordneten fürchten ebenfalls die Reaktion der betroffenen Verbraucher. Und deswegen lehnen sogar die Grünen das Vorhaben ab, vor allem weil die grünen Abgeordneten aus Frankreich den Frust ihrer Wähler fürchten.
Ja, spannend sind hier die Diskussionen fernab von der Realität des normalen Bürgers, der aus seinem normalen Einkommen heraus seine Kosten finanzieren muss. Und dazu gehören auch die Energiekosten. Während die politische selbsternannte Nelite, wie wir sie nennen, immer mehr oder weniger, wenn die Preise zu hoch werden, bekommen sie dann einen Finanzausgleich über ihre Diäten. Man nennt ja bei Politikern die Einnahmen immer Diäten. Das klingt so nach Abnehmen, das klingt so nicht nach Vollschmeißen oder Zuschütten mit Kohle, sondern Diät klingt immer besser. Das ist ja auch so ein Wort aus dieser Begrifflichkeit der Thinktanks. Und genau aus dieser Gruppe kann man natürlich hervorragend heraus natürlich stinken. Und nun haben sie ein Problem tatsächlich, wenn irgendwann natürlich die Wähler komplett wegfallen, dann wissen sie natürlich auch, wir dürfen diesen Bogen nicht überspannen. Und da stehen sie jetzt momentan offenbar vor.
Ja, wir schließen mal diesen Komplex ab hier. Auch das wird nicht die letzte Meldung gewesen sein, die wir darüber besprechen hier, Andreas, und wenden uns der Ukraine zu. Da wird das Getrommel wieder lauter, denn es kommen eine Eilmeldung nach der anderen, wie ich gerade gesehen habe. Also das heißt, es gibt Sirenenalarm in Donetsk und Lugansk. Es ist ein Großangriff der ukrainischen Streitkräfte befürchtet. Und es wird jetzt die Evakuierung der Zivilbevölkerung der beiden Donbass-Republiken Donetsk und Lugansk nach Russland. Damit wird jetzt begonnen, Andreas. Das heißt, da ist noch lange keine Ruhe, aber es scheint die Unruhe von der Ukraine direkt auszugehen. Dort hieß es vor einigen Stunden, dass Separatisten und Regierungstruppen einander in der Ostukraine beschießen würden und dass die ukrainische Armee und die prorussischen Kämpfer in der Ostukraine sich heute Morgen schon wieder gegenseitigen Beschuss vorgeworfen haben. Da heißt es weiter, die Kommandozentrale des ukrainischen Militärs erklärte, die pro-russischen Kämpfer hätten in der Nacht 20 Mal die Waffenruhe verletzt, die pro-russischen Separatisten in den selbsternannten Volksrepubliken Lugansk und Donetsk warfen der ukrainischen Armee 27 Bombardements vor. Auf was müssen wir uns einstellen?
Naja, das baut sich da momentan natürlich etwas auf und die Sache kann man relativ einfach auch rahmen. Wenn wir uns dran denken, als unsere hervorragende Bundesaußenministerin oder Weltinnenministerin, wie sie sich selbst sieht, Frau Annalena Baerbock, mit Selenskyj sich getroffen hatte und Selenskyj gesagt hat, Kiew wird auf gar keinen Fall mit den pro-russischen Gebieten im Osten, mit den Ostrepubliken Katholiken gewissermaßen, dort überhaupt zu reden. Das heißt, sie lehnen weitere Kooperation und diplomatische Gespräche ab. Das verstößt übrigens gegen das Abkommen von Minsk, wo darüber gesprochen wurde. Und Frau Baerbock stand daneben, konnte das, wie auch nicht anders zu vermuten war, aus meiner Sicht offenbar nicht einordnen und hat das Ganze kommentarlos im Raum stehen gelassen und hat damit mehr oder weniger zugestimmt durch Stille, durch Ruhe, dass sie das völlig in Ordnung findet, dass Selenskyj eben nicht mehr spricht, beispielsweise mit der Ostukraine und damit den Vertrag von Minsk völkerrechtlich verletzt. Und wenn wir wissen, dass auf dieser Ebene gearbeitet wird und wenn wir jetzt wissen, wie jetzt mehr oder weniger dieses Kriegsgetrommel mit Gewalt hochgebracht wurde, dass der Russe quasi an der Grenze steht und will die Ukraine überfallen und jetzt tun sie es nicht. Permanent wird ja dieser Angriffstermin verlegt von Seiten des Westens, weil offenbar Russland gar nicht vorhat, die Ukraine anzugreifen. Und jetzt wird's eng. Und jetzt sagen sie, es reicht. Und jetzt werden die Fallschirmtruppen in Gang gesetzt. Wie wir gehört haben, geht es also auch um Fallschirmjäger, um in die Ostukraine einzumarschieren von Seiten Kiews. Und das ist etwas, was völkerrechtlich fraglich ist, weil das Selbstbestimmungsrecht einzelner Völker ganz eindeutig geregelt ist. Übrigens in den UN-Chartas. Da ist das so. Und wenn wir wissen, dass die Ukraine ja über Jahrzehnte in der Sowjetunion mit den Russen eins war und durch die Separierung nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion plötzlich die Ukraine zum Spielball wurde, und zwar die ethnischen Russen haben sich weiterhin mit Russland verbunden gefühlt, während der Westen der Ukraine durch die EU mehr oder weniger umsozialisiert wurde, durch EU-Kräfte, durch EU-Einflussnahmen, obwohl es gar kein EU-Land ist, auch kein NATO-Land ist, aber man hat dort ganz bewusst über die entsprechenden geheimdienstlichen und sonstigen Tätigkeiten ganz klar Maßnahmen ergriffen, um dieses Land quasi zu zerreiben.
Da war ja auch der jetzt amtierende, man sagt, er amtiert als US-Präsident Joe Biden und sein Sohn Hunter Biden ordentlich verwickelt.
Ja, natürlich, mit Victoria Nuland. Und das sind immer wieder dieselben Nummern und Namen, die dort auftreten. Und man hat ja durch die Zerstörung auch der Ukraine nicht gemacht mit offiziellen Armeen, sondern es gibt eben halt die Geheimarmeen. Und das ist jetzt nicht mehr eine Verschwörungstheorie, sondern offiziell. Und wir sehen es, dass in der Ukraine ja sogar Neonazis mit SS-Uniformen ukrainischer Herkunft dort aufgetreten sind. Und wenn wir wissen, dass MI6, also United Kingdom, die Geheimdienste und CIA diese ganzen Maßnahmen mitfinanziert haben, dann wissen wir natürlich auch, in welche Richtung das geht.
Ja, das sind jetzt deine Verschwörungstheorien, Andreas. Und ich möchte sie mal nicht als Verschwörungstheorien, aber als eine Meinung von mehreren hier darstellen.
Gut, es gibt da schon ziemlich belastendes Material,
sagte der Herr Popp und schaute sehr ernst rein. Andreas, wie würdest du denn, wir kommen da gleich noch zu dem Thema, aber wie würdest du denn einordnen, dass vorgestern der ukrainische Ministerpräsident Schmigal gesagt hat, wörtlich, wir blockieren erfolgreich die Inbetriebnahme von Nord Stream 2. Und er sagte, also es gab ja jetzt schon, wie gesagt, auch am Mittwoch, also vorgestern, angesichts von Warnungen aus den USA vor einem russischen Einmarsch, einen Tag der nationalen Einheit, den hat man da eingeführt. Und im Rahmen eines Fernsehmarathons, der diesem neuen Feiertag gewidmet war, hat Regierungschef Schmigal aus der Ukraine gesagt, dass sein Land die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 erfolgreich blockiere. Ihm zufolge stelle das Projekt eine Bedrohung dar für die Ukraine und für Europa. Wörtlich, wir blockieren derzeit erfolgreich diese russische Hybrid-Gaswaffe in Form von Nord Stream 2 und werden dies auch weiterhin tun. Und wir wissen ja, dass diese Woche Selenskyj, also der ukrainische Präsident, sich getroffen hatte mit deinem Lieblingskanzler Olaf Scholz und dass sich die beiden Länder über die Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit Nord Stream 2 nicht einig seien. Die Ukraine betrachtet das Projekt als geopolitische Waffe und verlangt Energiegarantien. Wichtig sei, dass Deutschland weiterhin als ein Garant des Gastransits auftritt, hatte Selenskyj gesagt. Wie würdest du das einordnen?
Also erstmal, dass Herr Selenskyj hier aus einer sehr hohen emotionalen Situation heraus argumentiert und die Rationalität hier an dieser Stelle wirklich vermissen lässt, geschweige denn eine strategisch sinnvolle Aussage in Richtung, dass es seinem Volk auch dient. Das heißt, er fühlt sich offenbar, er ist willfährig gegenüber USA, gegenüber der NATO und er führt das aus, was über den großen Teich diktiert wird. Das ist meine persönliche Meinung. Die NATO wird aber die Ukraine natürlich nicht mit integrieren können. Soweit sind sie noch nicht, das wissen sie auch. Denn die USA versucht ja, sich zurückzuziehen, auch wenn es nach außen anders aussieht, weil die russische Übermacht so groß wäre, aber der Russe interessanterweise zu friedlich ist, als dass man ihn jetzt so nutzen kann mit den ehemaligen Methoden. Aber Herr Selenskyj fühlt sich offenbar sicher, weil es gibt neben der NATO ja noch ein zweites Bündnis, welches nur rhetorisch läuft. Das ist Polen, England und Ukraine und die geben sich mehr oder weniger Deckung. Und was die Ukraine vielleicht noch nicht so richtig verstanden hat, dass die westlichen auch NATO-Partner sehr oft auch etwas sagen, was nach einer kurzen Zeit dann nicht mehr gilt, sondern das Gegenteil gilt. Die Halbwertszeiten von Versprechen, Aussagen und Freundschaftsbekundungen, die sind sehr, sehr schnelllebig geworden. Und diese Erfahrung hat Herr Selenskyj hier offenbar noch nicht. Und aus diesem Grunde fühlt er sich sicher und bringt hier eine Argumentation rein, von wegen, dass Russland mehr oder weniger Europa quasi mit dem Gas erpresst. Und das ist ja falsch. Russland baut die Leitung und Russland liefert auch das Gas, wenn man es bestellt. Aber bestellen muss man es noch selber. Und man muss es dann auch bezahlen und dann wird es durchgeleitet. Und Russland würde auch beispielsweise durch die Ukraine das Gas leiten, vorausgesetzt, dass die Ukraine dafür sorgt, dass die Gasleitungen auch instand gesetzt werden. Denn sie haben einen Sanierungsstau. Dort gibt es sehr viele Probleme, was den Druck anbelangt, wenn das Gas dort durchgeleitet wird. Und wenn man dann auch noch weiß, dass die Ukraine widerrechtlich russisches Gas abgegriffen hat, also abgeleitet, abgezwackt hat, gewissermaßen für sich selbst, mehr oder weniger kriminell, dann darf man sich nicht wundern, wenn ein Lieferant auch mal Probleme macht und sagt, Kinder, so geht das einfach nicht. Also diese ganzen Zusammenhänge werden ja in gar keiner Form überhaupt ins Spiel gebracht, sondern ganz billige Parameter, du böse, wir gut und damit ist die Geschichte schon zu Ende.
Wir haben oft hier darüber gesprochen, immer dann, wenn es um die Energiesicherheit in Deutschland ging. Ja. Und wir wissen, dass Nord Stream 2 fertiggestellt ist. Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang hatte ja neulich mal geäußert in einem Interview, da ging es um Russland und hat gesagt, wenn der russische Aggressor so weitermacht, dann werden wir dafür sorgen, dass Nord Stream 2 nicht gebaut wird.
Ja, auf dem Level bewegt man sich. Also das hat sie noch gar nicht verstanden, dass es bereits schon gebaut ist und sogar schon mit Gas gefüllt. Man braucht nur noch ein Drehrad aufdrehen und dann fließt das.
Ja, und die ist also fertiggestellt. Warum wird sie nicht in Betrieb genommen? Weil eine Zertifizierung für den Gasimport durch die Bundesnetzagentur aussteht. Der Präsident der Behörde, Jochen Hohmann, hat im Januar gesagt, dass eine Zulassung im ersten Halbjahr 2022 kaum noch möglich sei. Und um diese ganze Inbetriebnahme wird ja heftig gestritten. Von der Ukraine wird Nord Stream 2 abgelehnt, da man befürchtet, Einnahmen aus dem Gastransit zu verlieren, als auch von den USA, die daran interessiert sind, ihr Flüssiggas an die EU zu verkaufen. Frau Baerbock und Herr Habeck wollen das alles auch nicht. Und am vergangenen Dienstag, also vor 3 Tagen, hatte ja Olaf Scholz an diesem langen Tisch bei Wladimir Putin, dem bösen Ivan, gesessen, der eine rechts, der andere links, dazwischen waren 10 Meter Platz, vielleicht auch mehr. Und da ging es um die Inbetriebnahme von Nord Stream 2. Und Putin hat betont, es handele sich um ein rein wirtschaftliches und umweltfreundliches Projekt, ohne politische Färbung. Nord Stream 2 sei eins der größten Infrastrukturprojekte in Europa, das die Energiesicherheit auf dem Kontinent stärken und zur Lösung gesamteuropäischer Wirtschafts- und Umweltprobleme beitragen solle. Und auch Scholz hatte bestätigt, aus seiner Sicht ist Nord Stream 2 ein privatwirtschaftliches Projekt.
Ja, aber nun darf man eines nicht vergessen. Herr Scholz hat einen Boss und der heißt jetzt Joe Biden. Ich möchte das mal so ein bisschen sarkastisch darstellen, weil als er seinen Besuch gemacht hatte neulich in Washington, da diktierte ihm quasi Joe Biden ganz einfach, wenn die Russen das und das nicht machen im Interesse des amerikanischen Volkes, so hat er es wohl genannt, dann wird Nord Stream 2 nicht ans Netz gehen. Das bedeutet, dass ein Projekt, welches zur Hälfte übrigens aus einem russischen Konzern, nämlich Gazprom, besteht, aus der anderen Hälfte aus europäischen Investoren, ist den meisten übrigens gar nicht klar, dass es sich dabei auch um ein europäisches Objekt handelt. Da hängen deutsche Unternehmen drin, da hängt auch Österreich mit drin. Ich glaube, die OMV ist maßgeblich mit dran beteiligt. Und das wäre ein Riesenproblem, wenn beispielsweise diese Nord Stream 2 nicht rangeht oder ans Netz geht, dann würden unglaublich viele Konzerne, auch in Frankreich, würden unglaubliche Milliarden verlieren und das würde natürlich auch viele Tausende von Arbeitsplätzen kosten. Auch diese Zusammenhänge werden nicht erklärt. Was so schade ist, ist, dass Zusammenhänge grundsätzlich nie in einer epischen Breite mal dargestellt werden, damit man sich ein Bild macht. Nur noch Überschriften, nur noch Propaganda und das ist natürlich keine Grundlage, um überhaupt eine Meinung sich bilden zu können.
Ja, und währenddessen warnen inzwischen nun langsam auch aus dem Dornröschenschlaf aufgewacht Mainstream-Medien, ob Fokus, Spiegel, Tagesschau. Sie berichten jetzt darüber, dass in Deutschland doch die Stromversorgung, die Energieversorgung nicht so sicher sei und dass aber auch, wie es in einigen Medien heißt, die Sensibilität der Bürger nicht ausgeprägt genug sei, um Vorsorge, Vorbereitung zu betreiben. Spannend finde ich immer wieder, wie du hast ja von einem deiner Informanten vor 2 Wochen ungefähr die Nachricht gehört. Ja, bis jetzt haben die Mainstream-Medien so gut wie nicht darüber berichtet, aber jetzt ist geplant, dass denn doch dieses Thema langsam mal virulent werden soll und schon passiert es.
Ja, genau. Und das war ja sogar dann in den ganz großen Tagesblättern, die wir ja online finden, wie in der Bild-Zeitung, wo dann plötzlich drin stand, das ist die eigentliche Problematik, die wir haben. Kein Coronavirus, nicht irgendwelche wirtschaftlichen Dinge, so beschreibt es dann die Bild-Zeitung mit großer Überschrift, sondern das große Problem ist ein drohender Blackout. Und ganz plötzlich kommen diese Dinge auf den Plan, die wir jetzt schon seit 3 Jahren hier erzählen oder seit 2 Jahren mindestens erzählen und dass diese Dinge eben halt kommen werden und die Menschen selber Vorsorge treiben müssen. Und je länger man wartet, desto teurer wird natürlich auch die Vorsorge. Und deshalb kann ich auch immer nur empfehlen, bereitet euch vor. Sorgt dafür, nicht nur, dass ihr ein Notstromaggregat habt, sondern dass ihr vielleicht auch eben halt entsprechend Kraftstoff dafür habt. Das kann man übrigens mit Additiven, das sind so Zusätze, auch lang haltbar machen, dass das Auto immer vollgetankt ist. Es ist ja sogar so, dass die Anweisung der österreichischen Polizeidirektion in Niederösterreich gesagt hat, jedes Auto, welches auf halb runtergefahren ist, halber Tank, soll sofort wieder vollgetankt werden. Also die Dienstfahrzeuge, dass genügend Brennstoff auch da ist, denn diese Dinger laufen mit Brennstoff. Es sei denn, man hat zum Beispiel jetzt für den privaten Haushalt diesen EcoFlow oder so etwas, wo man sagt, okay, man hat einen quasi geräuschfreien, ein geräuschfreies Notstromaggregat, welches man mit Solaranlage quasi wieder auffüllen kann. Das dauert dann ein bisschen, ist auch wetterabhängig. Man hat aber auch die Möglichkeiten, falls stundenweise der Strom kommt, dass man es dann eben anladen kann, auch über eine ganz normale Steckdose. Dann ist in 1 bis 2 Stunden das Ding komplett proppevoll. Nach einer Stunde bereits zu 80% wieder gefüllt. Und darüber lassen sich bis zu 21 Elektrogeräte, glaube ich, halten. Das muss man sich einfach mal angucken. Und da muss man sich wirklich mit beschäftigen, denke ich, aus dieser Situation. Und immer mehr Leute merken das auch, weil bald wird irgendwann diese Vorsorge auch kaum noch möglich, weil irgendwann diese Vorsorge Produkte, die man dann kaufen muss, auch schlichtweg zu teuer werden und kein Material mehr da ist.
Ja, und man sieht es ja jetzt bei dem Sturm hier. Also in England sind schon wieder Tausende und Abertausende Haushalte ohne Strom. Hier bei uns auf der Insel ist das auch immer sehr schnell der Fall, weil wir natürlich die Oberleitungen hier haben. Wenn da ein Baum drauf fällt, dann war es das erstmal wieder. Manchmal kann das auch ein paar Tage dauern, aber die Leute hier wissen das und können vorsorgen. Und das ist immer wieder das: wachsam sein, Obacht geben, länger leben. Andreas, Ukraine, wir müssen da nochmal drauf zurückkommen, denn wir hatten ja neulich darüber gesprochen, die Provokationen auch von Seiten des Westens hatte der Kreml nicht angenommen, aber jetzt kommen Provokationen aus der Ukraine selbst. Es war bekannt geworden, dass vorher aus dem Westen umfangreiches Militärgerät dorthin geliefert worden ist. Und offenbar scheint sich etwas zu wiederholen, was wir 2014 miterlebt haben. Und die Ukraine geht in den Donbass, hat ein russisches Medium geschrieben. Ukrainische Fallschirmjäger bereiten eine Operation vor, hieß es da in einer Überschrift. Und da heißt es, die ukrainischen Streitkräfte planen die Anlandung von Marineeinheiten im Donbass, um einen Brückenkopf an der Asowschen Küste der Donetsker Volksrepublik zu erobern. Die Volksmiliz berichtet von Vorbereitungen für eine Sonderoperation zur Einnahme von Gebieten im Donbass. Wir haben gerade aktuell gehört und gelesen, die Bürger werden evakuiert und zwar nach Russland hin. Im Donbass war den ganzen Tag über auch von einer Verschärfung der Lage an der Kontaktgrenze die Rede. Die Volksmiliz der Donetsker Volksrepublik hat jetzt, wie gesagt, diese alarmierende Erklärung abgegeben, wonach die Streitkräfte eine Seelandung vorbereiten, um einen Brückenkopf einzunehmen an dieser Asowschen Küste.
Ja, diese Asowsche Küste ist ja, das muss man einfach wissen, das anhängende Meer am Schwarzen Meer. Und man muss wissen, dass die Ostukraine, nämlich um Donetsk herum, eine relativ kurze Küste, ein kurzes Küstengebiet hat. Und aus diesem Grunde ist die ukrainische Marine natürlich auch ausgestattet worden. Und in diesem Jahr alleine werden mehr als 10 US-Mark 6 Boote ausgeliefert an die Ukraine, US-Schiffe sind das. Und nach Angaben der Kiew-Strategen werden also die Boote in den Gewässern des Asowschen Meer und des Schwarzen Meeres patrouillieren. Und die Geschwindigkeit, das ist das Interessante dieser Schiffe, liegt bei 30 Knoten. Derjenige, der sich mit Schiffen auskennt, weiß, das ist eine sagenhafte Geschwindigkeit. Sind mit 10 bis 12 Spezialkräften, die an Bord genommen werden können. Und das ist wirklich ganz wichtig, dass diese ukrainische Marine nun auch mit modernen Raketenwaffen droht, die in der Lage sind, auch feindliche Schiffe einer größeren Klasse zu beschädigen. Also wir wissen natürlich auch, dass im Asowschen Meer die russische Marine natürlich liegt, die ihren Hauptstützpunkt dann hat in Sewastopol auf der Krim. Das liegt dann kurz außerhalb des Asowschen Meer, hinter der Brücke gewissermaßen, die die Krim mit Russland verbindet. Also wichtig ist eines, wir sehen, dass die Vertreter der Volksrepublik Lugansk, die haben auch langsam irgendwo große Schwierigkeiten und sie sehen, dass Kiew eine große angelegte Provokation startet. Und die Ukraine ist, also Kiew, wo ja auch der Bürgermeister eben der Wladimir Klitschko ist, die haben offenbar die Schnauze voll zu warten, dass endlich Russland angreift, damit sie einen Grund haben, loszulegen. Und weil Russland eben nicht angreift, dann greifen sie halt selbst an. Das heißt, diese ganze Geschichte fliegt jetzt natürlich auch auf und man spürt, welche Propaganda hier eine Riesenrolle gespielt hat. Das ist wirklich wichtig. Das Wichtige ist eben halt, dass dieses Wegfall dieses Minsker Abkommens, was hier stattfindet, natürlich ein Riesenproblem ist, gerade wo wohl jetzt Emmanuel Macron, also aus Frankreich, und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ja gerade den Willen Kiews zur Umsetzung der Minsker Vereinbarungen also dringend nochmal unterstrichen haben. Und das Ganze fliegt jetzt letztendlich auf. Also wir sehen, dass jetzt diese Gerüchte über eine angebliche russische Invasion in der Ukraine nun schon im dritten Monat von den amerikanischen und britischen Medien angeheizt werden.
Und den Deutschen.
Und den Deutschen natürlich. Aber sie greifen einfach nicht an. Das heißt, man macht jetzt schon wirklich alles, dass die Russen angreifen. Sie tun es einfach nicht. Und jetzt haben sie einfach die Schnauze gestrichen voll und sagen, okay, dann müssen wir eben halt jetzt selbst handgreiflich werden.
Also Russland hat, das kann man dann, das ist eine DPA-Meldung, hat offenbar wirklich die Faxen dicke, weil Russland fordert jetzt den Abzug des US-Militärs in Europa oder aus Europa. Und es gab einen scharfen Tonfall, in dem Russland den USA in einem Brief geschrieben haben, beziehungsweise die USA aufgefordert haben, zum Abzug ihrer Streitkräfte aus Zentral-, Ost- und Südosteuropa sowie aus dem Baltikum. Und das hat das russische Außenministerium veröffentlicht. Da heißt es, wir sind überzeugt, dass das nationale Potenzial in diesen Zonen völlig ausreichend ist. Also das jeweilige der Länder, da braucht es keine US-Kräfte. Und das ist gestern am Donnerstag US-Botschafter John Sullivan in Moskau übergeben worden. Da war auch berichtet worden, dass verschiedene westliche Diplomaten zum Kreml gebeten wurden. Das war unerwartet und da ging die Tür auf, die gingen rein, dann kamen wir wieder raus und haben ein Schreiben in der Hand gehabt. Es wurde offenbar auch ein bisschen inszeniert. Und wieder hat Russland betont, keinen Überfall auf die Ukraine zu planen. Und Putin hatte zuletzt ja wiederholt ein Ende immer wieder der NATO-Osterweiterung gefordert, sowie vor einer Aufnahme der Ukraine in das NATO-Bündnis gewarnt, weil für diesen Fall ein Krieg drohe. Die Ukraine könne als NATO-Mitglied versuchen, sich die von Russland 2014 einverleibte Schwarzmeer-Halbinsel mit militärischer Gewalt zurückzuholen, hieß es in dem neuen Dokument. Wobei einverleibt da wahrscheinlich nicht drin stand, sondern das ist jetzt die Berichterstattung hier von Welt Online.
Naja, wir müssen einfach sehen, dass die Russen sehr wohl erkennen, welche Strategie USA hier verfolgen, nämlich das Zermürben und das Zerreiben der Infrastrukturen von Ländern und die Abhängigkeitsmachung. Nehmen wir beispielsweise Georgien. Und man versucht hier ganz bewusst in bestimmte Gebiete mehr oder weniger ganz gezielt einzugreifen, das sind natürlich immer schwächere, um beispielsweise die Russen dazu zu bringen, dann auch eingreifen zu müssen. Und jetzt sind wir wieder bei deinem Lieblingsland Transnistrien, welches beispielsweise in der Moldauischen Republik liegt, in Moldawien liegt, in Moldawien liegt. Und das hat keinen direkten Wasserzugang. Und es ist quasi eine Insel, die irgendwo in Moldawien liegt, gewissermaßen. Und die Menschen fühlen sich mit Russland verbunden, sind russisch geprägt, bekommen auch aus Russland ihre Renten, denen geht's gut. Dazu haben sie sich entschieden, das war früher Sowjetunion, und die wollten einfach nicht rüber in den Westen, sondern die wollten weiter sowjetisch mehr oder weniger geprägt bleiben. Und das war ihr gutes Recht, so wie es die UN auch vorschreibt und sagt, jeder muss das Recht der Selbstverwaltung haben, wenn er das haben möchte. Wenn man jetzt aber solch ein Land isoliert von Seiten US-amerikanischer Kräfte, dann bedeutet das, dass Russland gezwungen wird, mehr oder weniger Luftbrücken einzurichten. Und so kann man sie versuchen, auch permanent abzulenken, wie vor kurzem im Kasachstan durch die Aufstände, über die keiner mehr redet und so weiter. Aber das funktioniert auf dieser Ebene halt. Und deshalb gibt es natürlich auch eine Gemengelage, die relativ schwierig zu beurteilen ist. Da gibt es noch Serbien und verschiedene andere Bereiche, die alle in diesem Korridor zwischen Russland und Europa liegen, was wir ja als das Intermarium-Konzept schon oft beschrieben haben.
Ja, und ich möchte hier noch einige Punkte aus diesem Artikel von Welt Online nochmal auch zum Teil in Gedächtnis rufen. Die NATO hatte sich 1991 schriftlich verpflichtet, die legitimen Interessen anderer Staaten nicht zu bedrohen und keine neuen Trennlinien zu ziehen. Es werde deshalb nun ein verbindlicher Verzicht auf eine weitere Osterweiterung der NATO erwartet, betonte Russland. Es gehöre zu den Fundamenten der europäischen Sicherheitsarchitektur, dass die NATO von schädlichen Aktionen gegen Russland Abstand nehme. Und also es scheint Herrn Putin wirklich auch langsam die Hutschnur zu platzen. Er sagt, es ist jetzt im Ukraine-Konflikt wichtig, die Regierung in Kiew dazu zu bringen, den Friedensplan für die abtrünnigen Regionen Luhansk und Donetsk im Osten des Landes umzusetzen. Und dazu sollten auch die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine endlich beendet werden und die Manöver von NATO-Staaten dort eingestellt werden. Das fordert Russland jetzt, sowie alle ausländischen Militärberater aus dem Land abgezogen werden. Und Russland hat nochmal betont, dass die militärischen Aktivitäten der USA und der NATO direkt an seinen Grenzen als bedrohlich zu betrachten seien. Und zugleich verbat sich Moskau Washingtons Vorhaltungen dazu, wo russische Truppen auf ihrem eigenen Staatsgebiet stationiert werden dürfen. Die Bewegungen russischer Streitkräfte, darunter auch entlang der ukrainischen Grenze, betreffen in keiner Weise die grundlegenden Interessen der Vereinigten Staaten.
Ja, ich sehe das große Problem, dass USA, also die jeweilige Kraft in USA, über die ich jetzt gerade spreche, ist die im Weißen Haus, die offizielle. Und ich sehe, dass sie sich selbst noch als die große Weltmacht betrachten. Und sie haben noch nicht erkannt, dass sie ein angeschossenes Tier sind. Und angeschossene Tiere können sehr gefährlich werden. Und man kann nur hoffen, dass sie es auch einsehen werden, dass sie sich zurückziehen müssen aus ihrem hegemonial denken, was sie die ganze Zeit hatten. Und meine Prognose ist, das werden sie auch tun. Genauso wie sie Syrien aufgegeben haben, genauso werden sie auch letztendlich hier mit der Ukraine irgendwann den Rückzug einleiten.
Ja, und Russland sagt, und das ist vielleicht auch noch wichtig, dass man nochmal die Zahlen hört, dass das US-Militär 60.000 Soldaten dort stationiert hätten, 200 Panzer, 150 Kampfflugzeuge. Und der stellvertretende Sekretär des Sicherheitsrats, Popov heißt der, der sagte, ihr Hauptziel ist, in Europa eine ständige Bedrohung für unser Land zu schaffen. Andreas, wenn man sich diese ganze Gemengelage um die Ukraine ansieht, dann verliert man ja wirklich auch schnell den Überblick, was die tatsächlichen Grundlagen der Verwerfungen sein könnten. Kannst du in wenigen Sätzen versuchen, wir sind fast schon zu Ende, eine Kurzbeschreibung zu verfassen?
Ja, das ist natürlich jetzt ganz zum Ende nochmal eine ganz wichtige Frage. Die möchte ich natürlich auch gerne beantworten. Also es ist schon,
wir haben Wochenende, es kann ein bisschen länger sein.
Es handelt sich ja eigentlich nicht um eine West-Ost-Konfrontation, wie wir glauben, sondern um einen internen Konflikt innerhalb der NATO, um das mal runterzubrechen. Da die Vereinigten Staaten auf den russischen Vorschlag überhaupt nicht positiv reagieren wollen, organisieren sie ein Gegenfeuer mit der ukrainischen Frage. Das ist das, was wir hier gerade erleben. Aber Russland hatte meines Erachtens niemals die Absicht, in die Ukraine einzumarschieren. Es geht also um eine Art Ablenkungsmanöver, um vom eigentlichen Problem abzulenken. Und die Frage ist, warum versuchen die USA und einige ihrer europäischen Partner, Russlands diplomatische Beziehung als einen Aggressionsakt darzustellen? Und das ist ganz einfach. Russland hat ja zum Beispiel auch ein Bündnis, aber föderal. Nehmen wir die OVKS, das ist diese Organisation des Vertrages für kollektive Sicherheit. Das ist auch ein Militärbündnis, aber gleichberechtigt, wo alle gleich viel zu sagen haben. Das ist Armenien, Kasachstan, Kirgisistan, wir haben Russland selbst, Tadschikistan, Weißrussland und so weiter. Diese Länder, die jetzt hier für uns vielleicht fremd klingen und so mehr oder weniger als unwichtig klingen, sind riesengroße Länder. Also in Kasachstan geht die Bundesrepublik ein paar Mal rein. Das dürfen wir nicht vergessen. Die NATO ist aber dagegen eine Organisation, in der die Vereinigten Staaten die Führung haben und die Verbündeten immer nur Vasallen sind. Das ist der Unterschied zu dieser Sicherheitsorganisation Russlands, wo jeder selbstverantwortlich ist, wo auch jeder Staat einzeln im Gremium mit drin sitzt am großen Tisch, auch wenn das Büro in Moskau steht. Und das steht natürlich, was die Amerikaner machen mit der NATO, im kompletten Widerspruch zur Charta der Vereinten Nationen, die vorsieht, dass alle Staaten unabhängig und gleichberechtigt sind. Und die NATO könnte durch diese Fehlstellung, die dahinter steht, konnte sie immer wieder kalte und hauchheiße Kriege anzetteln, Handelsembargos, die wir jeden Tag hören, Staatsstreiche in den eigenen Mitgliedstaaten und auch bei Verbündeten durchorganisieren. Nehmen wir mal als Invasion in Libyen beispielsweise als Grundlage. Als die NATO ihre eigenen Statuten nicht respektierte, also normalerweise hätte die Invasion Libyens von Atlantic Council beschlossen werden sollen, aber die Vereinigten Staaten wussten, dass die verbündeten Staaten gegen die Zerstörung Libyens votieren würden. Und deshalb haben sie diesen Atlantik-Kauzel einfach nicht einberufen, sondern haben einfach ein separates Treffen mit ihnen ausgewählten Mitgliedern zusammengebastelt, die ihnen genehm waren. Das fand damals in Neapel statt. Und da haben sie dann beschlossen, in Libyen einzumarschieren, das Land zu zerstören.
Ja, ich erinnere mich noch, als der libysche Regierungschef Gaddafi dann gejagt und auch getötet wurde und kurz vorher noch gesagt hat, ihr seid Idioten, wenn ihr das macht, weil damit öffnet ihr die Grenze für Migranten, die zu Millionen Europa überschwemmen werden.
Genau so war es. Und deshalb hätten sich auch viele der NATO-Mitglieder dagegen ausgesprochen. Deshalb hat es die USA eben gemacht, ohne die NATO überhaupt Rückfrage zu nehmen, sondern hat da seine eigene Gruppe gemacht. Und wenn die NATO heute schreit, dass Russland in die Ukraine einmarschieren wird, dann ist dies ein Vorwand, um dieses System der Einmischung in ihre Mitgliedstaaten zu stärken. Und die Ukraine gehorcht ja bereits, wie wir es gehört haben. Also die Söldner werden ja bereits von CIA und MI6 mit unterstützt. Das heißt, die Briten und die Vereinigten Staaten üben die Dominanz der NATO seit ihrer Gründung gemeinsam aus. England ein bisschen weniger, aber immer noch genauso. Und die Frage, die Russland stellt, ist also, die Existenz der NATO selbst zu hinterfragen. Wenn die Vereinigten Staaten die UN-Charta respektieren wollen, dann müssen sie die NATO entweder komplett umgestalten oder auslösen oder auflösen. Und das ist der eigentliche Konflikt.
Ja, es heißt ja immer, die NATO sei ein Verteidigungsbündnis, aber die Geschichte zeigt, dass es eher ein Angriffsbündnis ist, weil auch das ehemalige Jugoslawien darunter fällt oder auch der Irak und viele andere Länder, die inzwischen zerstört wurden, aufgeteilt, teilweise Gemeinschaften aufgelöst wurden, Menschen vertrieben wurden, zu Millionen, zu Flüchtlingen gemacht wurden. Ja, das sind Fragen, über die kann man jetzt das ganze Wochenende nachdenken, wenn man nichts anderes zu tun hat. Andreas, danke schön für diese sehr informativen Informationen zum Schluss hier noch. Informative, findest du mich intelligent?
Ja, ich finde das schon sehr spannend. Aber es ist wirklich spannend, hier zu erkennen, dass die NATO vor allem die europäischen Mitgliedstaaten selbst schädigt und keine anderen. Das ist der wesentliche Punkt, das zu erkennen.
Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, lasst uns auch beten, dass es möglichst zu keinen schweren Auseinandersetzungen in der Ukraine kommen möge, denn am Ende sind es die Menschen, die Bürger, die betroffen sind und die in Angst, Schrecken und Armut versetzt werden.
Ja, wir beten für die Menschen in diesen Gebieten, die momentan Angst haben müssen. Alles, alles Liebe für euch.
Trotzdem ein schönes Wochenende.
Ja, so soll es sein. Und der Kaffee läuft gleich.